Du hast jetzt im Laufe des Interviews mehrmals den Begriff Seele benutzt und ohne christlichen Hintergrund ist Seele eigentlich gar nicht definiert, also oder wird auch der Begriff nicht gebraucht, benutzt. Von daher würde ich gerne mal wissen, was du darunter verstehst.
Es ist nicht etwas klar Definiertes, was ich klar definieren könnte. Man kann es auch zusammenlegen und sagen, Geist und Seele ist alles eins, alles was nicht stofflich ist, ja. Also wir können den Körper abgrenzen und sagen, ja, Körper, ist das Materielle und das Feinstoffliche ist die Seele. Aber das ist beides nicht getrennt, klarerweise, denn ein toter Körper ist was anderes als ein lebendiger Körper, ja. Also ein lebendiger Körper ist lebendig, das Leben selber. Und zwar ist es dieser Wassertropfen zum Beispiel, ja, der zwar in sich die ganze Essenz des Wassers trägt, trotzdem in diesem Moment ein Tropfen ist. Ich kann sagen, der Mensch an sich ist Seele, das Ganze, ja. Aber im Buddhismus spricht man vom Geist, Körper und Geist. Und wir sagen Körper und Geist, trennen wir den Geist mit der Verstandesebene oder der Verstandestätigkeit und die Seele mit der Gefühlsebene. Aber das ist auch dieses Feld, wo das ganze individuelle Erleben da ist. Ich kann was erleben, anders erleben als du. Ich kann dieselbe Geschichte, dieselbe Begebenheit anders erleben als du. Ja? Das ist dann mein seelisches Erleben, wie ich es erlebe. Es ist was Vorübergehendes, aber es ist nicht das. Das, was übrig bleibt, wenn Stille da ist. Die Seele ist das, was auch das Wesen beinhaltet, das Potenzial beinhaltet, das unterschiedlich ist in Menschen, ja. Informationen, die abgerufen werden können. Die Färbung dieses individuellen So-Seins.
Wenn man sagt, in die eigene Mitte kommen, ist das praktisch, was du als Seele bezeichnen würdest. Also
in die Mitte kommen. Da gibt es keine Mitte. Ich glaube nicht, dass ich das verwende. Verwende ich das in die Mitte kommen? Das ist nicht ein Begriff, den ich verwende, glaube ich. Weil ich gar nicht weiß, wo soll da eine Mitte sein. Ich kann sagen, bei mir ankommen. Erstmal. Das heißt nicht suchen, mich entspannen, da sein. Mich spüren, als ich da bei mir angekommen bin, erstmal das Gefühl habe, bei mir anzukommen, aber das ist ganz, ganz hauchdünn, dieses bei mir ankommen, ja. Im nächsten Moment gibt es kein mir mehr, mich mehr.
Das ist dann Bewusstsein,
genau.
Jenseits von mich und mir und du und
ja,
ich.
Ja, ja. Bewusstsein ist ein gutes Wort, ja. Ja, jetzt so, dass von der, dass auch wissenschaftlich irgendwie verwendet wird und das neutral ist und dass das ganz gut beschreibt, ja, das ist was Bewusstes. Unser Sein hat mit Sein zu tun. Es ist nicht dieses Alltagsbewusstsein, von dem wir normalerweise sprechen, ob jemand bei Bewusstsein ist oder nicht, ja.
Kannst du mit dem Begriff Segenslinie etwas anfangen?
Segenslinie. Linie. Nie gehört.
Nie gehört. Zum Beispiel, ich würde sagen, du bist in der Segenslinie mit Williges Jäger.
So meinst du das? So gesehen kann ich das irgendwie schon, könnte ich das, ja, den Begriff verwenden, ja. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, aber gibt es den Begriff?
Ja. Okay. Es gibt zum Beispiel spirituelle Lehrer, die sich in der Segenslinie mit Ramana und Papaji sehen.
Okay, ja. Also es hat ganz bestimmte mysteriöse Begebenheiten gegeben und Erfahrungen, die mich zu meinem Lehrer hingeführt haben. Und Erfahrungen, die ich einfach in seiner Nähe, oder zumindest in den ersten Jahren in seiner Nähe hatte, wenn er da war, ja, oder wenn er neben mir stand, oder wenn mir vorbeiging, ja. Von daher vielleicht gibt es sowas wie eine Fügung oder eine Resonanz oder eine Offenheit, die segensreich ist, ja. Die mir großen Segen gebracht hat. So könnte ich das auch sagen, ja.
Gibt es deiner Beobachtung nach einen Unterschied in der Spiritualität von Männern und Frauen?
In der Spiritualität, in dem, wie sie das ausüben oder wie sie das praktizieren, oder was meinst du?
Was es für sie bedeutet und auch wie sie es ausleben, ja.
Also es gibt von der männlichen und weiblichen Energiestruktur her schon bei vielen so erstmal der Zugang, dass Männer es erstmal so was auf männliche Art versuchen, ja. Und dann funktioniert es aber nicht auf männliche Art.
Was heißt das auf männliche Art?
Das heißt, dass sie was machen wollen, dass sie was haben wollen und dass sie was damit erreichen wollen. Ich meine das jetzt nicht abwertend oder negativ, ja. dass sie glauben, ich meine, ich sehe ja auch, dass den Unterschied zum Beispiel zwischen dem Zen-Weg und dem Kontemplationsweg, wo es den Zen-Weg sehr viele Männer anspricht, das hat eine bestimmte, sage ich jetzt liebevoll mal, militärische Ausrichtung, ja, wo so viel Disziplin und strenges Sitzen und viel Sitzen und so. Und das besonders so auch für Männer, die was Männliches damit machen wollen, ja, dass die das anzieht und dass die so darauf zugehen. Und die weibliche Art entspricht mehr dem Ereignis von dem, was es eigentlich geht, näher, ja? Weil da geht es um Hingabe. Und viele Männer müssen erst lernen, in langen Jahren des stillen Sitzens, dass sie es nicht machen können, sondern dass sie sich hingeben müssen. Es liegt dem Mann nicht so natürlich wie der Frau. Wobei es natürlich auch männliche Frauen gibt und weibliche Männer. Also Männer, die sich leicht tun, die man aber auch sonst, wo man auch sonst merkt, die haben ihre weibliche Seele integriert, ja. Auch mein Lehrer hat immer gesagt, also Mystik, Frauen sind viel begabter für Mystik als Männer eigentlich, ja. Von Natur aus.
Bei Osho waren auch immer 2/3 Frauen.
Mhm. Also ist vielleicht auch ein Bedürfnis mehr von der Frauen, weil es auch mit Liebe zu tun hat, mit der Verwirklichung eigentlich von weiblichen Eigenschaften.
Würde es der Welt gut tun, wenn mehr Menschen nach weiblichen Qualitäten leben würden, in weiblichen Ausrichtung?
Ja, ich glaube, dass wir da ein bisschen aus der Balance sind in unserer westlichen Welt, ja, dass das männliche Element sehr stark regiert hat. Und dass es sehr gut wäre, wenn das weibliche Element, wenn eine Balance hergestellt würde, ja. Dass das weibliche mehr seinen rechtmäßigen Anteil bekommt in der Welt. Da wird natürlich viel gekämpft, dass Frauen in hohe Positionen kommen. Hoffen wir mal, dass die dann nicht zu Männern werden, ja.
Dass sie nicht als Männer da ankommen,
genau.
Ehe die in Positionen sind.
Weil die Gefahr natürlich besteht, ja, dass man nur durch bestimmte Verhaltensweise in hohe Positionen kommt, die eben nicht sehr weit dem Weiblichen entsprechen. Aber das muss nicht sein. Es kann auch wirklich passieren, dass die Welt versteht, wir brauchen die weibliche Qualität, um mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden und so weiter in die Welt bringen zu können. Und dass es nicht mehr um Ellbogentaktik geht, sondern um die Herzensqualitäten, dass die irgendwann wirklich dann zählen dafür. Aber es wird halt ein schwieriger Prozess sein, denn gleichzeitig können Frauen, wenn sie das so vollzeitmäßig betreiben wollen, was bestimmte Positionen erfordern, nicht so für die Familie da sein, wie es eigentlich dann auch wieder wichtig wäre, dass damit dieses Element der Liebe in den Familien zu tragen kommt, ja, der Hingabe der Liebe oder der Fürsorge und das. Das wird spannend, ja. Es wird wirklich spannend sein, wobei ich nicht weiß, ob wir das erleben werden in dieser Generation und in der nächsten. Wie sich die Geschlechter einander angleichen oder auch in die Balance bringen. Mit allem, ja. Und trotzdem noch Mann Mann ist und eine Frau Frau ist.
Was würdest du sagen, bedeutet es, in Würde zu leben?
In Würde?
Mhm.
In Würde zu leben hat für mich schon, also für Menschen, damit zu tun, dass sie ein menschenwürdiges Dasein führen können. Ja. Das heißt, dass sie das haben, was sie brauchen, um ihre Grundbedürfnisse abzudecken und ihr geistiges und seelisches Potenzial entfalten zu können. Jeder Mensch trägt die Würde des Lebens sowieso in sich, egal was er ist, macht und wie er lebt. Aber der Würde des Menschen entsprechen, glaube ich, ist schon diese Unterstützung des Lebens, dass wir das haben, was wir brauchen, nicht das, was unbedingt, was wir meinen zu brauchen, sondern was wirklich die Entfaltung unterstützt und auch die geistige und die seelische Entfaltung unterstützt. Und dass wir wegkommen von diesem Hektischen, was uns so auffrisst, ja. Dass wir Raum und Zeit haben füreinander. Und das Hektische, diese hektische Lebensweise ist der größte Präsenzkiller, meiner Meinung nach. Der zwingt Menschen in die Reaktionen, anstatt in adäquate Antworten.
Wenn Menschen sich in hektischen Situationen finden, ist das immer Ergebnis ihres Lebens, wie sie leben, oder ist das Leben manchmal einfach so?
Immer nicht. Also manchmal gibt es durchwegs einfach hektische Situationen, die einfach Hektik hervorbringen. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn es zu einer Lebensweise wird, dann läuft was verkehrt in der Entwicklung. Dann haben wir was vergessen. Bewegen wir uns weg von unserem natürlichen Rhythmus. Wir sind keine Rennpferde. Ich habe das selber sehr lange an mir daran gelitten, ja. Und es sind nicht immer die Situationen gewesen, die hektisch waren, sondern ich selber trug die Hektik in mir, ja. Hab die Hektik in mir getragen und stand unter Druck oder habe mich selbst unter Druck gesetzt oder viel Zeitdruck. Das war wirklich ein Weg zu erkennen, was ist wesentlich und was ist schädlich, was ist förderlich und was ist schädlich und worauf verzichte ich lieber. Damit einhergehend natürlich dann auch auf Verzicht an äußeren Dingen, ja. Aber der Qualitätsunterschied des Lebens, der ist viel mehr wert als alles Geld, das man in dieser Zeit verdienen könnte. Nicht nur die Gesundheit, sondern die Qualität des Lebens. Immer wieder passieren, ja. Es ist ständig ein Abwägen. Wie stopfe ich meinen Terminkalender voll oder nicht, ja. Denn die Zeitnot ist das ein hoher Stressfaktor und ein hoher Faktor, der Hektik erzeugt, ja. Es gibt auch noch andere, aber immer dieses keine Zeit für was haben.
Herzlichen Dank für das Interview und diesem schönen Platz hier. Vielen Dank.
Danke auch dir, Devasito.